Umkehrschub an den Märkten. Donald Trump wieder voll mit dabei. Gibt es ein Friedensangebot oder vielleicht nur eine Unterbrechung, wenn überhaupt? Das ist die Frage, die momentan die Märkte beschäftigt und für uns natürlich jetzt interessant. Was machen wir jetzt da draus und wo stehen wir überhaupt? Diesen Fragen werden wir jetzt nachgehen und damit herzlich willkommen zu Fast and Forex.
Diese Sendung wird Ihnen von Swissquote präsentiert.
Dieses Video ist keine finanzielle Anlageberatung. Hallo und herzlich willkommen zu Fast in Forex. Heute am 26. März 2026. Ich habe gerade mit Schrecken festgestellt, ja Mensch, tatsächlich schon wieder Ende März. So schnell geht das und der Wahnsinn nimmt einfach kein Ende. Wenn Sie die Märkte verfolgen, und das tun Sie, umfallen ja auch die Nachrichten, es geht ja hin und her. Jetzt gerade zuletzt hatten wir an den Aktienmärkten einen gravierenden Turnaround, aber nicht nur in den Aktienmärkten, sondern auch im Gold. Wir werden das später nochmal weiter diskutieren. Und auch natürlich das Ganze verbunden mit der Frage, kommt Frieden jetzt rein? Gibt es Verhandlungen? Geht man auf dieses Verhandlungsangebot überhaupt ein? Das sind so die Fragen, die auf dem Tisch liegen. Und natürlich viel Spekulation rund um all das Ganze. Fakt ist, und das werden wir uns dann mit den Zahlen nochmal weiter anschauen, das ganze Thema Inflation rückt in den Fokus. Und damit die große Frage, stehen Zinserhöhungen an? Und wenn ja, was bedeutet das für den US-Dollar? Ich löse es gleich mal auf. Der dürfte steigen. Das ist die übliche Situation, wenn Zinsen auf eine Währung, auch eine Währung erhöht werden, dann wird sie wertvoller. Alle wollen in dieses Asset rein. Heißt also, der Dollar sollte dann steigen und das dürfte all die anderen Währungspaare, inklusive auch natürlich unseren Freund in Bitcoin und die ganzen anderen damit verbundenen, belasten. Gleichzeitig auch die Aktienmärkte. Heißt also, wir stehen vor einer Situation, die, sagen wir mal, gelinde unschön sein könnte, wenn sich das ganze Thema so weiterentwickelt. Und das hat viel natürlich auch mit dem Ölpreis zu tun. Ja, und von daher, lange Rede, kurzer Sinn, lassen Sie direkt mal reingehen in die Zahlen, dann schauen wir uns mal an, wo wir stehen. Ja, am Dienstag ging es direkt los mit dem Einkaufsmanager-Index für Deutschland, aber auch für die USA, Verarbeitungsgewerbe, Dienstleistungen jeweils. Ja, wir sind weiterhin über der Wachstumsschwelle. Das verarbeitende Gewerbe offensichtlich in beiden Ländern, beiden Regionen hier positiv über den Erwartungen. Ja, also gerade in Deutschland halt ein gutes Stück. Und bei den Dienstleistungen eher unter den Erwartungen. Auch ganz interessant, dass man hier momentan eher in beiden Regionen auf das verarbeitende Gewerbe setzt. Fakt aber allesamt über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Heißt also durchaus positiv, hier das Ganze zu sehen. Ja, und dann geht's weiter am Mittwoch. Also heute, wo ich das Video aufnehme, Frau Lagarde hat gesprochen, der IFO-Geschäftsklimaindex ist veröffentlicht worden, leichtestens positiver als die Erwartungen, 86,4% oder Punkte statt 96,2 Punkte. Und aber natürlich, es gab zuletzt die 88,4, da sind wir etwas drunter. Das ist die Situation. Und dann das Thema der Rohöllagerbestände. Ja, schwankt. Jetzt sind wir wieder auf dem Vormonat, auf dem vorherigen Wert, etwas drüber sogar. Und deshalb dementsprechend deutlich über den Erwartungen, ob das jetzt tatsächlich den Ölpreis entlastet. Das wird sich zeigen. Ja, und dann für den Donnerstag erwartet uns nochmal eine Rede von Donald Trump. Sicherlich sehr interessant, gerade in Anbetracht des vorliegenden Verhandlungsplan. Ich glaube, 15 Punkte gibt es da, die diskutiert werden sollen. Sicherlich spannend zu hören, was da Sache ist. Und natürlich dann nochmal aus den USA geplant, die Erstanträge auf die Arbeitslosenhilfe. Es wird sich zeigen, inwieweit das tatsächlich relevant ist oder ob nicht tatsächlich die Augen der Welt auf Donald Trump und damit letztendlich auch auf den Iran gerichtet sind. Ja, in der nächsten Woche gibt es einiges. Wir haben die Verbraucherpreise für Deutschland einmal Monat zu Monat und dann eben Jahr zu Jahr für den März. Noch keine Prognose ist veröffentlicht, aber es sieht eben so aus, als ob wir, naja, wahrscheinlich etwas drüber gehen. Das ist aber mal so die Prognose, die ich jetzt in den Raum stelle für den März. Denn ja, wir blicken schon so ein Stück weit auf den März zurück. Und im März, der Ölpreis könnte hier schon so ein bisschen reinspielen. Das dürfte vielleicht auch interessant werden, dann, was letztlich die Zinspolitik der EZB angeht. Dann am Dienstag einiges aus Deutschland, die Einzelhandelsumsätze, die Arbeitslosenquote und die Veränderung der Arbeitslosigkeit. Ja, Arbeitslosenquote momentan bei 6,3%. Und da ist es sicherlich spannend zu sehen, inwieweit sich das Ganze dann idealerweise stabil hält, noch viel besser verringert oder im schlechteren Fall eben erhöht. Wir werden sehen. Ich habe auch hierzu momentan keine Prognose, ist aber noch nicht raus. Und dann geht es weiter mit dem Verbraucherpreisindex für die Eurozone. Auch hier die 1,9%. Gleiche Aussage im Endeffekt auch hier wie für Deutschland. Heißt also, ich gehe davon aus, eine kleine Steigerung kann ich mir durchaus vorstellen. Vielleicht eine 2,0, wenn nicht sogar ein bisschen drüber. Also da sollten wir uns schon mal drauf einstellen. Das könnte so ein Thema sein. Dann geht's in die USA, das Verbrauchervertrauen. Jetzt stellst du die Frage, okay, was sagen denn die Verbraucher für den März? Denn im März war der Krieg schon am Laufen. Im März war das Thema, die Diskussion schon. Straße von Hormus, Ölversorgung und der Ölpreis ist, offen gesagt, auch in den USA spürsichtbar. Und dementsprechend könnte das schon ein Einfluss auf das wichtige Verbrauchervertrauen sein, um mir eben auch zu sagen, zu sehen, inwieweit die Verbraucher sagen, okay, nächste Woche habe ich wieder Geld, ich kann meins ja jetzt schon mal ausgeben, oder ob sie sich zurückhalten. Das sind erste Indizien dafür, dass auch hier die Wirtschaft vielleicht etwas angeschwächt werden könnte. Ich formuliere es mal so. Ja, die nächste Woche bietet einiges. Wir haben dann weiter am Mittwoch, Sie sehen schon, wir haben die Beschäftigungsänderung, Einzelhandelsumsätze, Einkaufsmanagerindizes, allesamt für Deutschland am 1. April. Auch nochmal für Deutschland die Einkaufsmanagerindex, aber auch für die USA. Ja, sicherlich spannende Dinge, vor allen Dingen Einzelhandelsumsätze, das Thema Binnenwirtschaft in den USA, wichtig, ja, also wirklich wichtig. Passt gut zum Verbrauchervertrauen. Die Beschäftigungsänderung ist sicherlich ein Indikator, den man mal im Auge behalten kann, gerade in Verbindung mit dem Verbrauchervertrauen, gerade in Verbindung auch mit der Frage, inwieweit hat der hohe Ölpreis vielleicht sogar Auswirkungen auf die Wirtschaft? Das könnten erste Indikatoren sein. Und damit natürlich wie immer die Frage, könnte die Fed das Ganze nutzen, um eben die Wirtschaft zu stützen? Das wäre dann die Frage, gibt es Zinssenkungen? Momentan wäre ich mit dieser Überlegung mehr als vorsichtig. Oder könnten die Zinsen erhöht werden? Das ist wiederum das Thema. Wie sieht es denn eigentlich aus mit der Inflationsrate? Aber auch natürlich dann hier mit den Erzeugerpreisen, denn auch das ist wichtig. Und ich habe gerade jetzt gelesen, die Importpreise in den USA oder für die USA sind deutlich gestiegen, ja, die höchsten seit 4 Jahren, was wiederum Auswirkungen auf die Inflationsrate haben dürfte. Deshalb der Blick auf die Fed ist hier durchaus wichtig und auch interessant. Wir werden einmal einen Blick auf das Fedwatch-Tool werfen. Ja, und am Donnerstag gestern nochmal die Erstanträge für die Arbeitslosenhilfe. Es geht natürlich dann in die gleiche Richtung zur Interpretation wie das vorhergenannte. Und dann am Freitag, ja, in Deutschland, Europa, Schweiz, Karfreitag, in den USA, Karfreitag und jetzt auch in Lateinamerika, ich bin ja gerade in Kolumbien, Semana Santa ist dann eben schon am Laufen. Also auch hier werden die Uhren etwas langsamer laufen, ja, wenn nicht sogar teilweise stillstehen. Aber auch das ist okay. Nichtsdestotrotz, das ändert natürlich nichts an der Gesamtsituation im Nahen und Mittleren Osten und natürlich auch die dauernde Frage, was passiert mit den Zinsen. Und wie wirkt sich das auf die Märkte aus? Das bleibt natürlich ununterbrochen. Dann zu guter Letzt die Non-Farm Payrolls, die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, auch am Freitag, den 3. Die Arbeitslosenquote für die USA und dann nochmal der Blick in den Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen, um hier nochmal entsprechend das Ganze abzugleichen. Ja, und damit haben wir den Zahlenreigen hinter uns und gehen direkt ins Fedwatch-Tool und dann in die Charts. Ja, wir sind im Fedwatch-Tool und das Erste, was vielleicht auffällt, ist, dass wir keine Stimmen haben, die in Richtung Zinssenkung gehen. Das ist momentan vom Tisch. Man geht momentan noch davon aus, zum überwiegenden Teil, Sie sehen es, 93,8%, dass die Zinsen unverändert bleiben, 3,5 bis 3,75% für den Dollar. Aber, und das ist schon mal wichtig, auch weiter im Auge zu behalten, 6,2% sind der Meinung, 3,75 bis 4,0 wäre der richtige Zinsschritt für den 29. April. Und das gibt schon zu denken. Denn ja, in der letzten Woche ist er auch schon aufgetaucht, dieser Wert war etwas niedriger. Aber nichtsdestotrotz, dass überhaupt über Zinssteigerungen nachgedacht wird, wo doch zuletzt alle Augen darauf fokussiert waren, dass man Zinssenkungen hat. Das möchte ich mal als entmutigend bezeichnen. Denn das Blatt wendet sich sehr schnell, wenn der Ölpreis weiterhin steigt, stabil bleibt auf der Höhe rund um 100 Dollar, ja, in dem Bereich. Das dürfte die Wirtschaft mittelfristig belasten, vor allen Dingen unter dem Aspekt, wie sieht es denn eigentlich mit der grundsätzlichen Versorgung aus von Öl, aber auch letztendlich vom Gas. Und machen wir uns nichts vor, ja, die USA hat mit dem Einsatz in Venezuela und natürlich auch der Aspekt, das darf man auch nicht vergessen, im Iran sicherlich ein Auge auf die Kontrolle des Öls aus diesen Ländern. Das ist sicherlich ein Thema, das da mitschwingt. Ich glaube, da braucht man sich auch nicht wirklich große Gedanken drüber zu machen. Und die Frage ist halt, inwieweit hier eben dann tatsächlich die Möglichkeit besteht, dass die USA hier eben einfach, naja, ein bisschen deutlich mitspielt, mehr mitspielt, als es vorher getan hat und das vielleicht sogar auch den Ölpreis beeinflusst, was eben Förderquoten angeht oder wie auch immer. Also ich bin jetzt nicht im Ölgeschäft, aber das sind Überlegungen, die durchaus mit reinspielen. Heißt also hier, das ganze Thema rund um das FED-Meeting am 29. April aus meiner Sicht hängt momentan stark mit dem Ölpreis zusammen und damit eben auch der Aussicht auf die Inflationsrate. Ja, und mit den Informationen gehen wir direkt mal in den US-Dollar-Index, der hier, Sie sehen es, mit der 100-Dollar-Marke kämpft. Wir hängen am, das habe ich ja schon immer wieder auch angedeutet, sondern deutlich angesprochen, am langfristigen Widerstandsbereich. Lange Zeit war es eine Unterstützung, dann einmal gebrochen, die Polarität schlägt zu, aus der Unterstützung wird der Widerstand und da bewegen wir uns wieder dran. Die 100 Dollar sind ja nicht nur eine magische Grenze, sondern Sie sehen es, auch eine charttechnische Grenze. Wir sind zwar über dem gleitenden Durchschnitt 20, über dem gleitenden Durchschnitt 50, die einfache Version jeweils. Ja, wir sind auch überkauft, aber wir sehen, die Volatilität in dieser Woche ist durchaus da. Es geht hin und her, rauf und runter. Man bewegt sich im Endeffekt mehr oder weniger genau und exakt zwischen, sagen wir ganz grob, 99 US-Dollar und 100 US-Dollar. Ja, also wenn Sie es genau wissen wollen, 90,965, 98,655. Also das sind die Zahlen, wo wir uns bewegen. Die Idee ist weiterhin in die Richtung und ich kann mir gut vorstellen, dass das hier auch deutlich nochmal nach oben gehen könnte, wenn der Markt in die Richtung geht, okay, das ist hier ein nachhaltiges Thema mit dem Ölpreis, Zinssenkungen sind vom Tisch, ich glaube, das haben wir jetzt gerade hier gesehen und die Frage ist, wann kommt Zinserhöhung und in welcher Form? Heißt also, der US-Dollar steht hier aus meiner Sicht auf dem Ausbruchslevel, um eben über die 100 Dollar rüber zu gehen. Dann reden wir, und dann gucken wir uns natürlich den Chart wieder an, ja, dann reden wir hier eben über mal zunächst den Bereich um rund 101,50. Aber Sie sehen schon, da ist ein bisschen was los. Ja, da haben wir so einen gewissen Widerstandsbereich. Und dann können wir uns das Ganze mal weiter an überlegen. Ja, dann kommen wir so in den Bereich von rund 102,50. Da haben wir aber auch nicht wirklich was. Sie sehen, da ist der Preis oder der Dollar immer wieder durchgegangen. Dann wird es richtig interessant. Erst wieder ab rund 105 Dollar. Das sind so die Marken. Ich nehme mal so die geringste, ja, die wir hier so haben können. Wie gesagt, das ist dann rund 101,50. Das wäre so das Level. Sehen, da habe ich aber auch beim letzten Mal hier schon die entsprechende Kurve eingezeichnet. Da darf gerne ein Pullback kommen, der idealerweise bei 100 Dollar wieder Halt macht, um dann nach oben abzudrehen. Und jetzt lege ich mich direkt mal fest, um dann weiter hochzulaufen auf die 102,50 Cent. Idealerweise dann von dort aus weiter durchstartet, gerne in Schwüngen. Und natürlich jetzt nicht von heute auf morgen. Das ist schon noch ein Prozess, der hier wartet. Aber das ist die Möglichkeit, die momentan unter Anbetracht der Gesamtsituation für den US-Dollar in der Luft liegt. Und ich glaube, das kann man auch ganz gut nachvollziehen, wenn man fundamental das Ganze zusammenlegt und sich dann auch anschaut, wo steht denn eigentlich der Dollar-Index momentan. Und wie gesagt, die Möglichkeit des Durchbruchs steht im Raum. Na, man ist über den Durchschnitten, man steht auf der vorherigen Unterstützung und dementsprechend ist das durchaus eine Möglichkeit, die man hier im Auge behalten dürfte oder darf. Ja, damit gehen wir direkt weiter zum Euro, zum US-Dollar. Und hier gilt natürlich das Umgekehrte, also keine guten Botschaften für den Euro. Und da ich im Mai in den USA bin, auch keine guten Botschaften für mich. Ich weiß, jetzt werde ich natürlich nicht so viel Geld ausgeben, dass sich das wirklich deutlich bemerkbar macht. Aber hier geht es ums Prinzip. Und das muss ich natürlich deutlich sagen. Ja, mal so aus der Situation gesprochen. Aber Scherz beiseite. Natürlich ist es dann irgendwann spürbar, warum. Weil alles in Dollar abgerechnet wird. Öl, das wissen wir alle, der Petrodollar, jegliche Importe aus den USA. Ich weiß gar nicht, wie es mit China ist. Wird das in Dollar abgerechnet? In Yuan? In Euro? Vielleicht wissen Sie es. Aber nichtsdestotrotz, natürlich hat der hohe Dollar Auswirkungen auf die Wirtschaft in Europa, auf die Wirtschaft in Deutschland und dementsprechend, ja, ein zu tiefer Euro macht das Leben nicht unbedingt günstiger, ich formuliere es mal so, denn dann haut tatsächlich die Inflation Und kommt von doppelter Seite, ja, über den Dollarpreis, über den Ölpreis. Und das ist dann eher nicht mehr so wünschenswert und auch nicht wirklich witzig an der Stelle. So, schauen wir uns die ganze Geschichte mal weiter an. Wir sitzen hier am Unterstützungsbereich, pendeln hin und her bei rund 1,15. So, das tun wir aber auch schon jetzt in der dritten Woche. Und da wir aber auch am Widerstandsbereich bei rund 1,16 hängen bleiben, ist die Gefahr jetzt eben groß. Und natürlich wissen Sie schon, was kommt. Ich muss es ja am Spiegelbild halten. Ja, zum Euro, zum US-Dollar-Index. Aus meiner Sicht ist der Ausbruch auch hier bevorstehend. Wir müssen jetzt über oder unter die 1,1410 fallen. Dann ist der Weg frei bis in den Bereich von 1,1180. Also 1,12 knapp in dem Bereich. Dann mag es nochmal zurückpendeln. Aber im Großen und Ganzen ist das zunächst mal so ein Ziel. Und sollte das nicht reichen, davon gehe ich mittlerweile auch schon fast aus, dann wäre tatsächlich der ganze Bereich darunter bis auf 1,06 realistisch. Sie sehen es hier, der Bereich, wo die lange Seitwärtsbewegung von Ende 2022 bis zum Ausbruch dann hier im April 2025, vor knapp einem Jahr, dann letzten Endes stattgefunden hat. Und die Gefahr ist groß, dass wir wieder reintauchen. Heißt also, die 1,12 ist hier der Dreh- und Angelpunkt für, ich sage mal, eine moderate Korrektur und den, ja, ich will nicht sagen den Zusammenbruch, aber schon herben Schlag. Ja, wenn man dann von über 1,20 wieder auf 1,5 runterfällt, dann ist das sicherlich nicht unbedingt produktiv für die Wirtschaft. Ja, ich weiß, der Export und so weiter, aber der Export braucht Rohstoffe und die werden in was bezahlt? Genau, im US-Dollar. Und damit wiegt der Exportvorteil durch den günstigen Euro dann wiederum auch die hohen Einkaufskosten so ein bisschen auf. Also, das darf man auch im Auge behalten und dementsprechend hier gilt es auf die 1,12 zu achten. Ja, da darf und muss der Euro wieder nach oben gehen. Das ist hier elementar. Also, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und unter dem Aspekt darf man das Ganze dann dementsprechend auch betrachten. Ja, dann geht es weiter zum US-Dollar, zum japanischen Yen. Und der US-Dollar zum japanischen Yen steht, wer hätte es gedacht, auf dem Sprung auf die 162 beziehungsweise darüber. Im Endeffekt genauso dem Aspekt, wie ich das beim letzten Mal ja auch hier angesprochen habe. Wir sind nach wie vor im Überkaufbereich hier in der Stochastik, in der Slowstochastik, um ja idealerweise noch mal ein bisschen weiter zu pendeln. Aber ich kann mir vorstellen, dass nichtsdestotrotz nochmal hier die 162 erreicht werden, 162,50, dann darf gerne der Dollar noch ein Stück runterkommen, um Kraft zu schöpfen für den weiteren Ausbruch. Also auf die, na, sagen wir mal, 162,50 natürlich, dann 163, 165 Yen und so weiter. Also das ist hier entsprechend ein wesentlicher, wichtiger Punkt. Und es sieht danach aus, als ob der Dollar es schaffen könnte. Das finde ich ganz bemerkenswert, denn vor nicht allzu langer Zeit hatten wir den Dollar eigentlich fast schon Forderung gegeben. Ich gebe mal hier so diese Kerze vom 9. Februar aus der Woche zur Betrachtung. Da war der Dollar weit angeschlagen und die Idee war eigentlich schon, dass wir hier auf die 145 oder gar noch tiefer fallen könnten. Aber nee, der Dollar hat sich erholt, ja, und dementsprechend geht es jetzt hier erstmal aus meiner Sicht wieder nach oben. Ja, es geht direkt weiter mit dem US-Dollar, ja, das britische Pfund zum US-Dollar und geht seitwärts. Ja, das Pfund weigert sich noch aufzugeben, aber Sie sehen, jeder Anstieg wird im kurzfristigen Bereich sofort wieder verkauft und das eigentlich ja schon eine Woche, 2 Wochen, jetzt aktuell die dritte Woche. Da gibt es immer noch mal ein bisschen Gegenwehr, aber im Großen und Ganzen, es hilft nichts. Das Pfund wird nach unten gedrückt, der Dollar setzt sich durch, auch hier. Und damit ist auch hier die Idee klar, dass wir hier uns so langsam auf den Bereich bei rund 1,31 US-Dollar zum Pfund oder Pfund zum US-Dollar einbauen können. Und dann ist halt die Frage, ob das reicht oder ob es dann nochmal nach unten geht. Also das ist auch hier die Situation. Legen wir uns mal zunächst fest auf die 1,30, 1,31. Ja, das ist hier so der Bereich, der als nächstes auf das britische Pfund wartet, wenn es um den US-Dollar geht. Ja, und hier der Blick auf den australischen Dollar. Ich bin ja mal froh, dass ich hier mit der Zeichnung richtig gelegen habe beim australischen Dollar. Das war jetzt zuletzt sehr tricky. Das kann ich nicht anders sagen, dass der australische Dollar ja doch noch mal angezogen hat. Aber Sie sehen es, Er kann sich nicht wehren. Es geht hier schon deutlich jetzt wieder nach unten in der laufenden Woche. Wir haben den Versuch gehabt in der Woche vom 9. März. Dann ging es sukzessive wieder nach oben, Abverkäufe. Jetzt scheint der australische Dollar tatsächlich wieder gen Süden zu gehen, gegen den US-Dollar. Und das ist das nächste Ziel für mich hier bei rund 68 US-Dollar-Cent, 68,20. Da mag es nochmal hin und her pendeln ein bisschen. Das nächste Ziel wäre dann ja, 1 Cent tiefer, die 67,20, um dann sich so langsam nach unten zu bewegen, je nachdem von der Geschwindigkeit her, wie sieht der Markt dann letztendlich mit der Meinung auch behauptet, dass im Endeffekt die Zinsen doch nicht gesenkt, sondern angehoben werden könnten. Da geht der Blick wieder zum Ölpreis, damit geht der Blick zur Inflationsrate und natürlich erstmal Erzeugerpreise. Importpreis ist schon mal so ein wichtiger Faktor. Da darf man gerne mal drauf achten. Und dann wird es auch relativ klar, warum dann die anderen Währungen hier schwächer werden im Vergleich zum US-Dollar. Ja, weiter geht's mit dem US-Dollar zum kanadischen Dollar. Den habe ich jetzt ja nicht immer mit dabei, weil es lange Zeit ja seitwärts gelaufen ist. Jetzt ist der US-Dollar wieder angestiegen. Sie sehen es, jetzt sitzen wir am Gleitendurchschnitt 20, also Simple Moving Average 20, Simple Moving Average 50. Wir sehen, dass wir hier im Endeffekt schon langsam in den überkauften Bereich übergehen. Das ist jetzt noch nicht wirklich ein Signal, dass man hier vorsichtig sein sollte. Aber wir sehen eben auch, es ist noch nicht wirklich hier der ganze Bereich überwunden, auf den es letztendlich ankommt. Und der ist nämlich zumindest mal oberhalb von, na, sagen wir, knapp 1,39 kanadische Dollar. Also da darf und soll es nochmal rübergehen, damit der US-Dollar hier den Sprung auch weiterhin nach oben schafft. Bedeutet also, hier kann man mal hinschauen, die 1,3950 nehme ich da mal so mit, dann über die verschiedenen Widerstandspunkte, die 1,40 knapp, dann in Schwüngen weiter nach oben, 1,4150. Von dort aus müssen wir die Situation natürlich nochmal neu beobachten, neu diskutieren. Aber das ist das, was hier am ehesten momentan auffällt. Die Unterstützung hier bei 1,35, 20, 22 hat wunderbar gehalten. Wir sehen es, die ja immer wieder auch mal dann ins Spiel kam, ja, mehr oder weniger sauber. Aber hier doch in den letzten Wochen, Monaten hat die ja doch offensichtlich eine sehr prägnante Rolle gespielt und auch Mitte 2025 durchaus wichtig hier den US-Dollar gehalten. Ja, dann geht's weiter. Ich habe diesmal den Euro zum Schweizer Franken mitgebracht. Wir müssen ja nicht immer nur den US-Dollar zum Schweizer Franken mitbringen. Ich meine, am Ende, Sie können sich schon überlegen, ja, wie sieht der Schweizer Franken gegenüber dem Dollar aus? Der Dollar steigt auch hier. Ich habe schon mal nachgeguckt. Sie können es gerne tun auch selber. Ja, der US-Dollar behauptet sich auch da. Aber im Endeffekt, er bleibt nach wie vor in dem etwas schwierigen Bereich. Heißt also nichts Neues zum letzten Mal. Und damit kommen wir im Endeffekt hier auch in den Bereich des Euro, der Euro auf dem Weg nach wie vor in den Bereich von rund 92,50 Rappen. Na, so in dem Bereich könnte es dann gehen. Da sehe ich den Euro aber auch schon wieder weiter abwärts laufen, weiter korrigieren. Das ist die Situation und ich bleibe auch dabei. Und tatsächlich, die Frage ist, warum sollte der Euro jetzt auf einmal gegen den Franken gewinnen? Ja, warum sollte der auf einmal zur Stärke kommen? Die Frage kann mir bislang niemand beantworten. Und dementsprechend sollte es ihm tatsächlich gelingen, auf die 92,50 zu laufen. Da wartet nicht nur ein Widerstandsbereich, sondern da wartet der Simple Moving Average 20, der 50er und auch nochmal die Abwärtstrendlinie. Und ganz offen, wenn das alles zusammenkommt, dann darf zumindest eine Preisreaktion erwartet werden. Wohin die dann führt, wir werden sehen. Aber das ist zumindest hier mal die Idee. Dementsprechend auch hier kommt dieser Kreis hin, der Dreh- und Angelpunkt. Ja, und Sie warten vielleicht schon aufs Gold. Ich auch. Da sehe ich, das Gold ist deutlich tiefer gefallen als von mir beim letzten Mal hier skizziert. Und zwar richtig deutlich. Wir sind nicht nur auf die 4.800 gefallen. Nein, wir sind im Tief. Ich sage es genau. Ja, auf 4.100 exakt gefallen. Ein deutlicher, deutlicher Sprung nach unten. Und Sie sehen aber auch, was hier jetzt gerade passiert ist. Wir bilden an entscheidender Stelle, und zwar am Unterstützungsbereich, abgeprallt am einfachen Gleitendurchschnitt 50, eine Hammerkerze. Und diese Kerze ermutigt mich dazu, dass Gold sich zumindest mal kurzfristig erholen könnte. Ob es jetzt tatsächlich weitergeht, 5.500, 5.750, 6.000 US-Dollar. Das offen gesagt wird sich zeigen. Ja, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen. Das sind Möglichkeiten, ja. Es ist die Frage, wie kann wie kann Gold sich behaupten, wenn die Inflation steigt? Okay, dann passt es schon noch. Aber wie kann das Gold sich behaupten, wenn der Dollar steigt? Ja, dann wird der Dollar ja besser verzinst vielleicht, ja, wenn eine Zinssenkung kommt. Wenn eine Zinserhöhung kommt, das wollte ich sagen. Also wenn eine Zinserhöhung kommt, die Inflation steigt, ja, dann könnte das Ganze sich so ein bisschen wieder austarieren. Nichtsdestotrotz, Inflationssorgen heißt bislang immer, Gold steigt. Ob das morgen auch so ist, wir werden sehen. Deshalb bleibe ich hier bei der Idee. Offen gesagt ist das hier ein Zeichen jetzt, sollte der Hammer bis zum Wochenausgang, ja, bis zum Freitagabend bestehen bleiben, damit auch bestätigt werden, am Montag dann mit dem Sprung über das Hoch, dann hat das Gold gute Möglichkeiten weiter anzusteigen, eben getrieben und beschleunigt von den Faktoren. Die einzige Frage, die wirklich hier zu beachten ist dann, ist die Frage Zinserhöhung, höherer Dollar. Inwieweit passt das dann mit dem Gold zusammen? Aber die Inflation könnte dafür sorgen, dass das Gold unbeachtet dessen weiter ansteigt, allein für die Absicherung. Und gleichzeitig, Sie wissen, Gold ist Krisenmetall, haben wir hier die Situation, dass die Krisen in der Welt offenbar nicht aufhören. Leider, möchte ich dazu ergänzen. Dann geht es direkt weiter zum Silber. Das Silber macht genau das, was ich gesagt habe, und zwar fast schon auf den Punkt genau. Ich hatte ja beim letzten Mal davon gesprochen, ja, es mag hier runtergehen. Ich meine, das lag auf der Hand, fairerweise. Aber Vorsicht vorm Fehlausbruch. Das war die Prognose. Ich sagte, ja, es kann schon einen Fehlausbruch nach unten geben, aber bitte nicht fortgehen. Und offen gesagt, wäre das tatsächlich ein Fehler. Ist ein Fehler. Falls Sie es getan haben, bitte überprüfen Sie Ihr Management, Ihr Risiko und passen Sie es entsprechend an. Denn die Aussage oder die Annahme, jetzt ist es, dass es für das Silber ebenfalls ähnlich wie fürs Gold gute Möglichkeiten gibt, jetzt in der Gesamtlage wieder anzusteigen. Ja, ich weiß auch, Silber als Industriemetall hat natürlich noch eine andere Funktion als reine Absicherung oder auch Wertanlage. Nichtsdestotrotz spielt es eine gewisse Rolle mittlerweile. Und wir sehen hier die Unterstützung im Bereich von rund $63,90, ja, hat gehalten und dementsprechend kommen wir wieder hoch. Wir haben ja noch keine Kerzenformation, die kann noch kommen. Ja, wenn wir erst Donnerstag und Freitag, zwei Tage gibt es also noch, um hier ranzukommen. Sollte die grüne Kerze der aktuellen Woche noch höher laufen und der Körper zum Wochenschluss über die Hälfte dieser roten Kerze gehen, ich weiß, sind viele Voraussetzungen, ja, dann haben wir aber eine Formation, und zwar eine Trendwende oder eine Wendeformation, keine Trend, aber eine Wendeformation mit dem Namen Piercing Pattern. Die wird bestätigt mit dem Bruch des Hofs. Das liegt aktuell bei 62,76, also sagen wir 62,80. Sollte der Silberpreis darüber steigen, dann ist tatsächlich hier ein Umkehrsignal gegeben. Ja, das Ganze kann man beobachten. Man kann aber auch sagen, ich schaue das Ganze mal im Tageschart an. Und da sehen Sie schön, wie sich hier so eine Wende aufbaut. So, und da können Sie sagen, okay, könnt ihr hier mal so ein Einstieg prüfen, engerer Stop-Loss auf Tageschart-Basis, ein kleines Risiko. Nun kann man ja schauen, inwieweit das hier passt. Denn allein von der Chartbetrachtung hier im Tageschart wären so die rund $92 durchaus so ein Thema, mit dem man sich hier beschäftigen kann. Nur $90 bis $92, das wäre eine Möglichkeit, mal mindestens hier für eine Bewegung im Silber, die man sich hier mal anschauen kann. Dann geht's weiter zum Öl natürlich. Alle Augen sind auf dem Öl. Und am Ende, die Kerzen sind, ja, was soll ich sagen, eine Katastrophe. Ja, also ich halte mich mal ein bisschen zurück. Die Kerzen sind praktisch nicht handelbar. Ja, ich weiß, ja, wer Intraday unterwegs ist, der kann hier sicherlich seine Möglichkeiten finden. Aber auf Wochenchartbasis braucht man hier nicht zu gucken. Das ist reine Information auf Tagesbasis. Wäre ich hier auch mehr als vorsichtig zu sehen, dann ist man mal auf der einen, mal auf der anderen Seite. Aber am Ende, wir laufen seit mehreren Tagen wirklich hier seitwärts, seit diesem großen Schub am 9. März, als es wirklich gigantisch nach oben und nach unten ging, die 120 erreicht wurden, ja, 119,48. Und seitdem läuft das Öl eigentlich seitwärts. Und es ist nichts anderes als das Abwarten auf Informationen, um letzten Endes den Preis der Realität wieder anzupassen. Und bis es soweit ist, spielt man sich den Ball hin und her. Das heißt, man will nicht zu lange auf zu großen Positionen sitzen, aber man will natürlich auch nicht völlig außen vor sein. Und natürlich der Absicherungsbedarf ist ja auch noch da von denjenigen, die eben wirklich das Öl halt auch aktiv kaufen und nutzen. Ja, die müssen ja auch entsprechend sich positionieren und absichern. Und all das sehen wir hier. Aber sobald neue Informationen kommen, das könnte zum Beispiel sein, dass tatsächlich ein Vertrag, irgendeine Möglichkeit geschlossen und gefunden wird, den Krieg im Iran auch wieder zu beenden. Das sollte aus meiner Sicht unmittelbar auf den Ölpreis Auswirkungen haben. Heißt also, dann könnte der Ölpreis tatsächlich deutlich wieder nach unten gehen, wenn nicht sogar bis in den Bereich, von dem er auch letztendlich ausgebrochen ist. Es ist dann irgendwas mit, sagen wir mal, 70 bis 65 US-Dollar. Sollte sich das Ganze aber im negativen Fall weiterhin ziehen, dann ja, gilt das von der Vorwoche weiterhin Seitwärtsbewegung. Und sobald die Enttäuschung größer wird als die Hoffnung, dann sehen wir auch die 120 Dollar wieder. Das ist zumindest so die Idee, die hier dann letztendlich aufkommt. Das könnten wir dann halt so sehen. Und unter dem Aspekt bitte Vorsicht beim Öl. Hier ist alles möglich. Na, je nachdem, woher der Wind weht und welchen Sender, welchen Kanal, welche Nachrichten man dann auch für sich wählt. Ja, je nachdem ist hier letzten Endes beim Öl alles möglich. Heißt also, wenn man sich damit beschäftigt, bitte kleine Position, vielleicht eher kurzfristig, geringes Risiko, enger Stop-Loss, weil sonst kann es ganz schnell nach hinten losgehen. Und das ist nicht die Idee, die wir im Trading haben. Also am ehesten Öl lieber beobachten. Und dann Schlüsse und Entschlüsse für die anderen Werte finden und ziehen. So, da war ich schon eben im Bitcoin, jetzt bin ich wieder da, bin zu früh umgeschaltet. Ja, was soll ich zum Bitcoin sagen? Der Kollege ist weiterhin hier seitwärts unterwegs. Sie sehen es, es gab mal so diese Bewegung, diesen Ansatz in der letzten Woche, nochmal so Richtung 80.000 zu laufen. Hat nicht geklappt, sind wieder runtergelaufen, jetzt sind wir wieder ein bisschen oben. Sie sehen aber auch, die Musik spielt woanders, nämlich beim Gold. Das haben wir gesehen. Gold ist deutlich runtergekommen, sofort wieder hochgekauft worden. Das ist mal Price Action. Ja, beim Bitcoin irgendwie nicht so, oder? Man steht still. Ich schalte mal eine Stufe runter in den Tag. Da sehen Sie, wie man hier steht. Das sind so die typischen Schwünge einer Seitwärtsbewegung. Das ist ein bisschen Ping-Pong, ein bisschen hin und her. Aber im Großen und Ganzen kann man sich hier nicht wirklich was rausschneiden. Ja, das muss dann schon wirklich ganz, ganz schnell sein. Und dann ist die Frage, ob der Spread ja halt entsprechend das Ganze eben auch zulässt. Ja, wie könnte es dann mittelfristig weitergehen für den Bitcoin? Ich bleibe dabei, sobald hier die Hoffnung oder die Idee einfach fällt, dass Bitcoin tatsächlich eine Rolle spielen könnte in dieser ganzen Gemengelage, sollte der Bitcoin runterkommen, mindestens die 60.000 nochmal sehen. Aber ich ging eher bei den 50.000 US-Dollar. Und warum könnte das so sein? Wir reden über steigende Inflation, okay, das könnte den Bitcoin beflügeln, ja, um sich irgendwie mit abzusichern oder so. Aber wir reden auch über das Potenzial für Zinserhöhung im April. Und damit ist natürlich die Frage, starker Dollar, starker Bitcoin. Wie realistisch ist das? Wie geht der Markt damit um? Oder sichert sich der Markt, sichern sich die Marktteilnehmer dann nicht lieber über das Gold gegen die Inflation ab? Und das könnte den Bitcoin dann dementsprechend weiter runterdrücken. Das tatsächlich ist meine Vermutung. Dementsprechend bleibe ich hier bei der Aussage, 50 US-Dollar ist definitiv aus meiner Sicht eine Marke, die man im Auge behalten sollte. Bevor wir dabei hinkommen, sind durchaus die 60 US-Dollar nochmal relevant und dementsprechend Thema Dreh- und Angelpunkt. Sind die 60 US-Dollar, das kann ein guter Preis sein, um einzusteigen im Long, ja, wenn sich entsprechende Signale zeigen, das muss man beobachten, oder es ist die Eintrittskarte in die 50.000. Beides ist möglich. Ich denke, wir werden es aber rechtzeitig diskutieren. Damit geht es direkt weiter zu Ethereum. Ja, gleiches Bild, anderer Level. Wir kleben unterhalb der 2.200 Dollar fest. Da gab es den Ausbruchsversuch nach oben, der wurde abgewehrt. Dann sind wir jetzt momentan irgendwie auf der gleichen Kerzenkörper wie in der Vorwoche. Und auch das lässt letzten Endes nicht wirklich viel Drive nach oben erwarten, denn wenn der Markt nach oben wollte, dann hätte er die Chance gehabt. Stattdessen ist er beim Gold jetzt reingegangen, ja, Preis war wieder auch günstiger und damit ist hier die Situation genauso, wie ich das vorher auch schon skizziert hatte. Richten wir uns mal auf die rund 1.600, 1.500 US-Dollar beim Ethereum ein, denn das ist das, was hier nach der Seitwärtsbewegung momentan gesehen jedenfalls noch am ehesten das Thema ist. Und zu guter Letzt, Sie werden nicht überrascht sein, wenn ich Ihnen dasselbe für Solana erzähle. Denn am Ende sitzen alle im gleichen Boot und das Boot bei Solana schippert so langsam in Richtung der 62, 63 US-Dollar. Mehr oder weniger rapide. Sie sehen es, wir laufen auch hier weiterhin seitwärts, aber auch die gleiche Aussage. Wenn der Anreiz zum Kaufen fehlt, dann ist es eben oftmals so, dass die Investoren sich zurückziehen. Ja, wenn ich kaufen will, der ist ein leichter Verkäufer. Ja, denn wenn es keinen Grund gibt zum Kaufen, gibt es vielleicht auch keinen Grund mehr zum Halten. Das muss man sich dazu auch immer mal sagen. Heißt also, das Gewicht wird hier so langsam an den Füßen festgeschnallt. Und Solana sollte sich aus meiner Sicht so langsam auch hier in Richtung der 50 Dollar aufmachen. Und idealerweise ist dann auch Schluss. Denn sollte das nicht reichen, sehen wir uns schnell ja die 30, 20 Dollar an. Und dann wird es eben mehr als unangenehm. Also das ist die Situation, die wir bei Solana haben. Und am Ende, ich fasse das mal zusammen, wir schauen auf Inflationsthemen, ja, das beobachtet der Markt. Wir schauen auf die Frage, könnte die Fed tatsächlich die Zinsen erhöhen? Ist es tatsächlich schon wieder soweit? Wir schauen auf die Frage, sollte der Dollar dann steigen, was eigentlich normal wäre? Ja, was bedeutet das dann letzten Endes für die anderen Währungen? Relativ greifbar. Aber was bedeutet das für Gold? Was bedeutet das für das Öl? Ja, und was bedeutet das dann letztendlich für die Kryptos? Ich habe das, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet. Am Ende der Markt entscheidet, nicht wir. Unsere Aufgabe ist es immer aus der Analyse natürlich eine eigene auch zu machen, das ein bisschen auch sein eigenes Management anzupassen und natürlich dann das Management grundsätzlich für einen Trade zu übernehmen, sofern man ihn dann eingeht. Und da heißt es allererst mal Risikomanagement aus meiner Sicht. Ja, es gibt Möglichkeiten, aber die Risiken aus meiner Sicht überwiegen momentan. Heißt also Vorsicht hier vor zu hoher Exposition, eher defensiv als zu offensiv. Auf meiner Sicht ist das eher der Schlüssel momentan. Unter dem Aspekt, Ihnen wünsche ich jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Wenn Sie es mögen, dann sehen und hören wir uns wieder am Montag, dann mit der Marktwoche. Und bis dahin alles Gute, Ihr Wieland Alt.
Dieser Inhalt dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und richtet sich an Personen mit Kenntnissen der Finanzmärkte. Er stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Handel und Investitionen bergen Risiken, einschließlich Kapitalverlust. CFDs und digitale Vermögenswerte sind volatil und nicht für alle geeignet. Swissquote übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Verluste aus der Nutzung. Produkte und Dienstleistungen werden nur angeboten, wo dies gesetzlich zulässig ist.